Grüß Gott und guten Abend. Herzlich willkommen in der Credo-Sendung, sagt Ihnen Gregor Dornis. Schön, dass Sie alle wieder mit dabei sind, dass Sie hier eingeschaltet haben heute am Freitag, wenn wir wieder einen Grundkurs Philosophie bestreiten mit Dr. Peter Egger aus Brixen in Südtirol. Dort ist er uns telefonisch zugeschaltet. Grüß Gott und guten Abend, Dr. Egger.
Guten Abend, Herr Dornis.
Liebe Hörerinnen und Hörer, auch heute setzen wir also den Grundkurs Philosophie fort. Wir beschäftigen uns da im Moment mit dem Thema Gesellschaft, Staat, Recht, Politik. Und das ist, das haben wir schon in den letzten Sendungen bemerkt, kein schnödes Thema bloß aus den Nachrichten, sondern das ist etwas, was unser ganzes Leben ganz entscheidend bestimmt, was es ganz entscheidend prägt. Und da hören wir also verschiedene philosophische Entwürfe, die stellt uns Dr. Peter Egger vor und da setzen wir also heute fort und sind gespannt, wie es weitergeht. Zunächst möchten wir auch diese Sendung wieder mit einem Gebet beginnen.
Liebe Hörerinnen und Hörer im ganzen deutschen Sprachraum, ich begrüße Sie auch meinerseits sehr herzlich zu dieser heutigen Sendung und bedanke mich für die freundliche Einführung. Wir wollen diese Sendung mit einem Gebet beginnen, weil es einfach notwendig ist, dass wir uns vom Geist Gottes durch diese Sendungen führen lassen. Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Komm, Heiliger Geist, und erfülle die Herzen deiner Gläubigen und entzünde in ihnen das Feuer deiner Liebe. Sende aus deinen Geist und alles wird neu geschaffen und du wirst das Angesicht der Erde erneuern. Dann wollen wir uns auch an die Mutter Gottes wenden und sie um ihre Fürbitte bitten. Gegrüßet seist du, Maria, voll der Gnade, der Herr ist mit dir. Du bist gebenedeit unter den Frauen und gebenedeit ist die Frucht deines Leibes, Jesus. Heilige Maria, Mutter Gottes, bitte für uns Sünder, jetzt und in der Stunde unseres Todes. Amen. Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Liebe Hörerinnen und Hörer, in den letzten Sendungen haben wir uns vor allem mit gesellschaftspolitischen Fragen beschäftigt. Und da haben wir verschiedene gesellschaftspolitische Überlegungen von großen Philosophen kennengelernt. Die letzten beiden Philosophen, mit denen wir uns beschäftigt haben, waren John Locke und Montesquieu. Der Engländer John Locke gilt als der Vater des Liberalismus. Er hat ein staatliches Modell entwickelt, welches den Einzelnen in den Mittelpunkt stellt. Der einzelne Mensch, der freie Mensch, das ist das Maß der Dinge im liberalen Staat. Und John Locke sagt, dass dieser einzelne freie Mensch ganz bestimmte Rechte hat. Das Recht auf Leben, auf Freiheit, auf Arbeit, auf Sicherheit, auf Ähnliches mehr. Er ist damit auch der Erste, der die sogenannten Menschenrechte formuliert. Und er sagt, dass der Staat diesem freien Individuum zu dienen hat und dass der Staat die Rechte dieses Individuums zu schützen hat. Das ist in wenigen Worten ausgedrückt das Konzept des liberalen Staates. Und dieser liberale Staat, der wirkt bis heute nach. Diese Vorstellungen von Locke bestimmen auch unser gesellschaftliches Denken in ganz entscheidender Weise. Wir haben dann auch noch gesprochen von Montesquieu. Montesquieu war selbst ein französischer Aristokrat, aber er war ein Vertreter der aufklärerischen Philosophie. Er hat erkannt, dass der Absolutismus nicht die richtige Staatsform sein konnte und so bemühte er sich um den Entwurf eines demokratischen Staates. Und um den absolutistischen Staat zu entmachten, schlug er vor, dass man die Macht des Staates dreiteilen sollte. Er sagte, es sei notwendig, dass die regierende Gewalt von der gesetzgebenden Gewalt und auch von der richterlichen Gewalt getrennt sei. Im absolutistischen Staat war die regierende Gewalt, die gesetzgebende und die richterliche Gewalt in einer Hand. Und dadurch war es kaum möglich, dass Gesetz und Regierung nicht miteinander in irgendeiner unzähligen Weise verbunden waren. Und wenn dann auch noch die richterliche Gewalt dazu kam, dann konnte man mit Hilfe dieser Gewalt von Regierungsseite her mehr oder weniger alles tun und lassen, was man wollte. Und nun kommt Montesquieu und sagt, das muss anders werden. Es dürfen diese drei Grundgewalten in der Politik, die Regierungsgewalt, die gesetzgebende Gewalt und die richterliche Gewalt, die dürfen nicht in einer Hand sein. Das muss man trennen. Und auch dieser Grundgedanke wurde dann umgesetzt. Und deswegen haben wir heute eine Dreiteilung der Grundgewalten des Staates. Die modernen Verfassungen sehen vor, dass die regierende Gewalt und die gesetzgebende Gewalt und die richterliche Gewalt voneinander getrennt sein müssen. Heute wollen wir uns nun einem weiteren wichtigen politischen Denker zuwenden, nämlich Jean-Jacques Rousseau. Rousseau gehört zu den maßgeblichen Philosophen der Aufklärung, aber er ist gleichzeitig auch schon ein Überwinder der Aufklärung. Und auf Rousseau gehen einige grundlegende politische Gedanken zurück, die bis heute nachwirken. Wir wollen zunächst einmal mit einem kurzen Lebenslauf von Rousseau beginnen. Rousseau wurde 1712 in Genf in der Schweiz geboren. Er stammte aus einer calvinischen Familie. In seinen jungen Jahren führte er ein sehr unstetes Leben und hielt sich in der Schweiz, in Frankreich und in Italien auf. 1745, also Anfang 30, stieß Rousseau zum Kreis der aufklärerischen Philosophen, welche die geistigen Wegbereiter der Französischen Revolution waren. 1749 ereignete sich etwas, das einen Wendepunkt in das Leben von Rousseau hineinbrachte. Rousseau gewann einen literarischen Wettbewerb und wurde schlagartig berühmt. Und er hatte nun Kontakt zu verschiedensten Leuten in höchsten Positionen. Aber in den folgenden Jahren kam es immer mehr zu Auseinandersetzungen mit den Philosophen, vor allem auch mit dem berühmten französischen Philosophen Voltaire. Und schließlich kam es zum völligen Bruch mit den ehemaligen Freunden. Rousseau übersiedelte von Paris hinaus auf das Land. Und dort schrieb er in großer Einsamkeit und in der ländlichen Ruhe zwei berühmte Werke, nämlich den Gesellschaftsvertrag, der die Politik zum Thema hatte, und den Erziehungsroman Emile. Rousseau wurde aufgrund seiner revolutionären politischen Ideen immer wieder verfolgt und befand sich häufig auf der Flucht. Er starb 1778 in Ermenonville. Sein Sarg wurde im Jahr 1794 von den Männern der Französischen Revolution in das berühmte Pantheon in Paris überführt. Das Pantheon, das war so eine Art weltlicher Tempel, in dem die verschiedenen Größen der Französischen Revolution begraben wurden. Welche neuen Theorien hat nun Rousseau über die Gesellschaft und den Staat entwickelt? Rousseau stellte sich zunächst die Frage nach der Entstehung der Gesellschaft und des Staates. Rousseau ging davon aus, dass die Menschen in der Urgesellschaft ohne Staat lebten. Sie lebten in natürlicher Freiheit und folgten ihren eigenen Interessen. Ab einer gewissen Entwicklungsstufe mussten sich die Menschen jedoch zusammenschließen um gemeinsam gewisse Aufgaben erfüllen zu können, die die Möglichkeiten des Einzelnen überschritten. Auf diese Weise kam es zu einem Gesellschaftsvertrag, der das Zusammenleben der Menschen regelte und zur Entstehung des Staates führte. Also Rousseau sagt, ab einem gewissen Punkt der Entwicklung mussten sich die Menschen zusammenschließen, weil sie einfach die Zusammenarbeit von vielen Menschen notwendig hatten, und da brauchte es nun einen Gesellschaftsvertrag. Heute würde man sagen, eine Verfassung. Und dieser Gesellschaftsvertrag, der hat dann das Zusammenleben der Menschen geregelt, und so kam es zur Entstehung des Staates. Durch den Gesellschaftsvertrag kam es aber zu entscheidenden Veränderungen in der Gesellschaft. An die Stelle der ursprünglichen Freiheit und des ursprünglichen Instinkts traten nun das Recht, die Gesetze und die Moral. Der Einzelne musste auf seine privaten Rechte verzichten, war aber gleichzeitig als Mitglied der Gesellschaft an der Herrschaftsgewalt beteiligt. Auf diese Weise musste sich der Einzelne zwar der staatlichen Autorität unterordnen, konnte aber als Mitglied der Gesamtheit auch seine Freiheit bewahren. Rousseau erklärte also, dass der Einzelne trotz seiner Unterordnung unter den Staat seine Freiheit bewahrt. Durch den Gesellschaftsvertrag kommt es nach Rousseau zur Bildung eines allgemeinen Willens der Gesamtheit der Bürger. Dieser allgemeine Wille orientiert sich stets am Interesse und am Allgemeinwohl der Gesamtheit. Also Rousseau sagt hier ganz klar, wenn jetzt viele Menschen miteinander in einem Staat zusammenleben, dann kommt es dadurch zu einem gemeinsamen Willen aller Bürger. Die haben einen allgemeinen Willen, wie er das nennt. Sie wollen jetzt gemeinsam gewisse Projekte verwirklichen, sie wollen gemeinsam etwas aufbauen, und hier braucht es einen gemeinsamen Willen. Und diesen gemeinsamen Willen, den nennt jetzt Rousseau den allgemeinen Willen. Und er sagt, dieser allgemeine Wille, der orientiert sich stets am Interesse und am Allgemeinwohl. Und dann fährt er fort. Da das Interesse der Gesamtheit nie gegen das Interesse des Einzelnen stehen kann, ist der allgemeine Wille irrtumsfrei und unfehlbar. Das ist jetzt eine gewaltige Behauptung. Rousseau sagt also, dieser allgemeine Wille von allen Bürgern, der kann nie gegen das Interesse des Einzelnen stehen und ist damit immer für die Gesamtheit und für den einzelnen Bürger, und damit ist der allgemeine Wille irrtumsfrei und unfehlbar. Der allgemeine Wille ist also der Wille von allen und muss daher stets einheitlich sein und unteilbar. Wenn der allgemeine Wille nicht einheitlich ist, dann geht die Einheit des Volkes verloren. Und so wie es bei einem Leib nur einen Willen geben kann, dem sich alle Glieder unterwerfen müssen, so kann es auch in einem Volk nur einen Willen geben, dem sich alle Bürger unterwerfen müssen. Das bedeutet, dass der allgemeine Wille stets nur einer sein kann und von allen akzeptiert werden muss. Wenn der Einzelne sich nicht dem allgemeinen Willen unterwirft, dann kann er von der Gesamtheit her auch dazu gezwungen werden, sich dem allgemeinen Willen zu unterwerfen. Das sind folgenreiche Sätze und darüber werden wir dann noch ein bisschen sprechen. Dann hat Rousseau noch einen weiteren Punkt entwickelt. Der Gesellschaftsvertrag, sagt er, führt dazu, dass die Herrschaft nicht mehr bei einem einzelnen Herrscher, sondern bei der Gesamtheit der Staatsbürger liegt. Hier merkt man ganz deutlich, dass Rousseau den Absolutismus beseitigen will. An die Stelle der Herrschaft von einem Einzelnen setzt er jetzt die Gesamtheit der Staatsbürger. Und dann sagt er, die Gesetze sind nicht mehr willkürliche Akte eines einzelnen Herrschers, sondern Gesetze, die vom ganzen Volk beschlossen und gebilligt werden. Also alle sind jetzt an der Verfassung der Gesetze beteiligt. Nicht mehr der Herrscher bestimmt das Gesetz, sondern das ganze Volk ist daran beteiligt. Und jetzt geht er noch auf eine Frage ein. Ja, wie steht es nun mit dem Gehorsam der Bürger? Der Gehorsam der Bürger, sagt er, gilt nicht mehr willkürlichen Gesetzen von einem absolutistischen Herrscher, sondern er gilt den Gesetzen, die die Bürger selbst beschlossen haben. Und auch die Regierung ist nicht mehr der Träger der Macht, sondern nur das ausführende Organ, das im Auftrag des Volkes handelt und an die Gesetze gebunden ist. Also hier sehen Sie die große Revolution vom Absolutismus zur Demokratie. Es ist nicht mehr ein einzelner Herrscher an der Macht, sondern die Macht gehört dem ganzen Volk. Es ist nicht mehr das Gesetz von einem einzelnen Herrscher, sondern es sind die Gesetze, die alle Bürger miteinander beschließen. Es ist nicht mehr der Gehorsam gegenüber einem absolutistischen Herrscher, sondern der Gehorsam gegenüber dem Gesetz, das man selbst beschlossen hat. Und es ist nicht mehr die Regierung von einem absolutistischen Monarchen, sondern die Regierung ist nur mehr das ausführende Organ, das im Auftrag des Volkes handelt und an die Gesetze gebunden ist. Das ist der Übergang von einer absolutistischen Herrschaft zu einer demokratischen Herrschaft. Das wird wahrscheinlich in keinem Buch so klar ausgedrückt wie im Gesellschaftsvertrag in diesem Werk von Jean-Jacques Rousseau. Aber wir sind noch nicht am Ende. Jean-Jacques Rousseau sagt, dass die Regierung vom Volk gestürzt werden kann, wenn sie gegen die Beschlüsse und Gesetze des Volkes verstößt. Also wenn die Regierung nicht das tut, was die Bürger beschlossen haben und nicht im Interesse des Volkes handelt, dann kann sie gestürzt werden. Hier wird klar und deutlich vom Recht auf Revolution gesprochen. Und hier sind die Gedanken enthalten, die dann auch zur Französischen Revolution geführt haben. Rousseau konnte nicht ahnen, welche Sprengkraft in seinen Gedanken, in seinen Schriften steckte. Nur Napoleon, der hat es später sehr gut erkannt. Der hat gesagt, wenn man damals gewissen Philosophen die Tinte genommen hätte, Papier und Tinte genommen hätte, dann hätte man sich wahrscheinlich die Französische Revolution erspart. Jetzt schauen wir noch einen Schritt weiter. Durch einen solchen Gesellschaftsvertrag kommt es zur Abschaffung des Obrigkeitsstaates und zur Einführung der Demokratie, in der das ganze Volk die Souveränität, auf Deutsch die Herrschaftsgewalt, innehat. Auf diese Weise kommt es auch zur Rückgewinnung der Freiheit der einzelnen Bürger. Sie erlangen allerdings nicht mehr die natürliche Freiheit wie in der primitiven Urgesellschaft, sondern die rechtliche Freiheit, die darin besteht, dass sie nur den Gesetzen gehorchen müssen, die sie sich selbst gegeben haben. Also der demokratische Staat. Aus diesen knappen Überlegungen geht bereits hervor, dass Rousseau ein bahnbrechender politischer Denker war. Wenn wir nun versuchen, Rousseau kritisch zu würdigen, so können wir sagen, dass er auf der einen Seite einer der Vorkämpfer der Demokratie war. Rousseau hat sich darum bemüht, den Absolutismus zu überwinden und an seine Stelle eine demokratische Staatsform zu setzen. Auf der anderen Seite hat er mit seinem allgemeinen Willen, von dem wir vorhin schon gesprochen haben, auch dazu beigetragen, eine Diktatur zu rechtfertigen. Rousseau erklärt nämlich, dass der allgemeine Wille des ganzen Volkes einheitlich sein müsse, da sonst die Einheit des Volkes gefährdet sei. Das bedeutet aber, dass es letztlich nur einen Willen des Volkes geben kann und dass damit eine echte Demokratie nicht möglich ist. Wenn man sagt, es darf nur einen Willen geben im Volk, dann ist jeder, der einen anderen Willen hat, ja schon ein Feind dieses Willens. Und damit setzt Rousseau die Demokratie außer Kraft. In der Zeit der Französischen Revolution wurde dann der Spruch geprägt: Freiheit, Gleichheit, Brüderlichkeit. Aber die wenigsten wissen, wie der Spruch vollständig heißt. Freiheit, Gleichheit, Brüderlichkeit oder Tod. Wer nicht auf der Seite der Revolutionäre stand, wurde beseitigt. Also, wenn du diese Freiheit teilst, wie sie die Revolutionäre meinen, dann gehörst du dazu. Wenn du diese Freiheit, Gleichheit, Brüderlichkeit der Revolutionäre nicht teilst, dann bist du des Todes. Auch heute können wir eine ähnliche Entwicklung feststellen. Wer in unserer demokratischen Gesellschaft anderer Meinung ist als die gemachte politische Meinung, der wird gnadenlos ausgegrenzt. Wer nicht auf der Linie der sogenannten Political Correctness oder des Mainstreams, also des Hauptstroms, liegt, der wird geächtet und ausgeschaltet. Auf diese Weise besteht auch in unserer Demokratie die Gefahr, dass der Gemeinwille des Volkes sich zu einem diktatorischen Willen entwickelt. Liebe Hörerinnen und Hörer, das ist eine höchst interessante Geschichte. Rousseau ist auf der einen Seite der Mann, der die demokratische Gesellschaft philosophisch begründet und deutlich diesen Übergang der Macht vom Herrscher auf das Volk beschreibt. Aber gleichzeitig steckt in seinem Werk der Keim einer neuen Diktatur drinnen. Und zwar in dieser doppelgründigen Aussage vom allgemeinen Willen. Natürlich braucht es in einem Volk einen allgemeinen Willen. Wenn es nicht einen gemeinsamen Willen in einem Volk gibt, kann ja ein Volk sich nicht irgendwelchen großen Aufgaben widmen. Da braucht es eine Gemeinsamkeit. Aber wenn jetzt dieser gemeinsame Wille zum ausschließlichen Willen wird, der keinen anderen Willen duldet, dann sind wir bei einer neuen Diktatur. Diese Diktatur wird dann nicht mehr im Namen eines absolutistischen Herrschers ausgeübt, sondern im Namen des Volkes. Aber Diktatur bleibt Diktatur. In einem Fall ist es ein absolutistischer Monarch und im anderen Fall ist es die Diktatur des Volkes, die alle Andersdenkenden ausschließt. Und es ist unheimlich festzustellen, wie dieser allgemeine Wille, der allen vorschreibt, was sie zu denken und zu fühlen und zu sagen haben, dass der immer wieder auftaucht, auch in sogenannten demokratischen Staaten. Und heute haben wir wieder dieses Phänomen. Es gibt heute die sogenannte Political Correctness, das heißt, es sind nur ganz bestimmte Dinge korrekt und andere sind nicht korrekt. Wenn heute jemand christliche Moralvorstellungen vertritt, dann verstößt er damit gegen ganz bestimmte moralische Vorstellungen, die in unserer heutigen Gesellschaft vertreten werden. Und da wird auf ihn gezeigt. Und er wird verachtet. Und er wird verspottet. Weil er nicht auf der Linie der vorgegebenen politischen Korrektheit liegt. Und hier müssen wir schon einmal sagen, Rousseau hat hier eine Weiche gestellt, die bis heute in einer unzähligen Weise unser Gesellschaftsleben beeinflusst. Dieser allgemeine Wille, das ist eine versteckte Form der Diktatur. Und da müssen wir sagen, lieber Rousseau, da können wir dir nicht zustimmen. Wir werden Rousseau zustimmen können im Hinblick auf seine grundlegenden Aussagen über die Demokratie, dass die Herrschaft beim Volk liegen soll, dass die Gesetze von den Bürgern beschlossen werden, dass die Regierung im Interesse des Volkes handelt. Das sind grundrichtige Aussagen. Aber im Hinblick auf den allgemeinen Willen, der sozusagen nur noch einen Willen gelten lässt, da können wir Rousseau nicht zustimmen. Wir wollen uns nun einem weiteren bedeutenden Denker zuwenden, nämlich dem großen deutschen Philosophen Immanuel Kant. Kant hat sich mit allen Bereichen der Philosophie beschäftigt und so ist es nicht erstaunlich, dass er auch in gesellschaftspolitischen Fragen seine Meinung in verschiedenen Werken zum Ausdruck gebracht hat. Wir wollen zunächst einmal ein paar ganz kurze Stichworte zu seiner Biografie sagen, damit wir uns diesen großen Denker auch menschlich ein bisschen besser vorstellen können. Immanuel Kant wurde 1724 in Königsberg in Ostpreußen geboren. Er studierte Theologie, Philosophie, Mathematik und Naturwissenschaft. Nach dem Abschluss seiner Studien begann er an der Königsberger Universität Vorlesungen über Philosophie, Naturwissenschaft, Geographie und Theologie zu halten. Er erhielt dann den Lehrstuhl für Metaphysik und Logik und wurde auch Rektor der Universität von Königsberg. In politischer Hinsicht war Kant ein Anhänger der Aufklärung und vertrat republikanische Ideen. Er verfolgte mit großer Aufmerksamkeit die Französische Revolution in Frankreich. Er distanzierte sich aber von der Schreckensherrschaft der Jakobiner, die schließlich zum blutigen Terror führte und Zehntausende von Opfern forderte. Kant hat sich in seinen Schriften stets für eine ausgewogene und friedliche Politik eingesetzt. Kant starb im Jahr 1804 in Königsberg. In seinem Werk Metaphysik der Sitten untersucht Kant zunächst die allgemeingültigen Grundsätze der Politik. Als aufklärerischer Denker sieht Kant in der Mündigkeit und Freiheit der Bürger die höchsten politischen Werte. Wir müssen uns also hier klar vor Augen halten, Denker wie Kant haben auch noch die absolutistische Staatsform erlebt. Und er hat genauso wie Rousseau, den er übrigens sehr verehrt hat, davon geträumt, einmal in einer freien Gesellschaft leben zu können. Und von daher ist dieses Ideal des mündigen und freien Bürgers das große Ideal aller dieser aufklärerischen Denker. Der Mensch sollte mündig sein, das heißt, er sollte mit seinem eigenen Mund sprechen. Daher kommt der Ausdruck Mündigkeit. Und er sollte seine Meinung frei äußern können. Und er sollte sich seines eigenen Verstandes bedienen, wie es Kant einmal sagt. Habe Mut, dich deines eigenen Verstandes zu bedienen. Das war das Ziel der Aufklärung. Aber ein solches Ideal ließ sich nur in einer freien Gesellschaft verwirklichen. Und deswegen sieht Kant in der Republik und in der Demokratie die wichtigsten Voraussetzungen, die Freiheit im politischen Bereich verwirklichen zu können. Kant ist allerdings nicht der Anhänger einer willkürlichen Freiheit, sondern er sagt, die Freiheit muss vom Recht getragen werden. Also es gibt für ihn keine Freiheit ohne Recht, ohne Gesetz. Kant ist also der Mann, der die Freiheit an das Recht bindet. Ein Gemeinwesen kann nur dann gedeihen, wenn die Freiheit der Privatpersonen, der Bürger, der Staaten und Völker von Gesetzen geregelt werden. Und dann geht er noch einen Schritt weiter und sagt, das Recht aber muss vom Sittengesetz getragen sein und darf nicht der Moral entgegenstehen. Und schließlich darf der einzelne Mensch die Beachtung und Einhaltung der Gesetze nicht nur als eine äußere Pflicht betrachten, sondern muss vielmehr aus ihrer Erfüllung eine innere Tugend machen. Liebe Hörerinnen und Hörer, hier haben wir etwas ganz Gewaltiges vor uns. Kant bringt hier diese grundlegenden Säulen, auf denen die Gesellschaft aufbaut, in einer unmissverständlichen Klarheit zum Ausdruck. Er sagt, das Ziel ist der mündige und freie Mensch. Aber die Freiheit kann nur dann gelingen, wenn sie vom Recht getragen wird. Und das Recht kann nur dann wirklich Recht sein, wenn es vom Sittengesetz getragen wird. Es gibt kein Recht gegen die Moral. Und schließlich sagt er, kann alles das nur verwirklicht werden, wenn der Mensch das nicht nur in einem äußeren Pflichtbewusstsein tut, sondern aus einer inneren Tugend. Fassen wir es noch einmal zusammen. Das Ziel ist der freie Mensch. Die Freiheit muss aber vom Recht geregelt werden. Das Recht muss auf der Moral aufbauen. Und das alles ist nur zu verwirklichen durch die Tugend der Bürger. Freiheit, Recht, Moral und Tugend. Diese vier Grundkräfte müssen respektiert werden, damit tatsächlich eine Demokratie oder eine Republik funktioniert. Und diese Aussage, die ist grundlegend für jede Demokratie, die auf die Dauer funktionieren soll. Die Freiheit muss durch das Gesetz geregelt werden. Das Gesetz und das Recht ist an die Moral gebunden. Und die Moral erfordert die Tugend, damit das alles überhaupt möglich ist. Wenn wir jetzt einmal hineinschauen in die heutige Demokratie, dann stellen wir verschiedene Entgleisungen fest. Wir haben heute eine Freiheit, aber diese Freiheit ist willkürlich. Die fühlt sich nicht mehr an das Recht gebunden. Und wenn wir ein Recht haben, ein Gesetz haben, dann ist es nicht mehr an die Moral gebunden. Ich habe heute das Recht, eine Abtreibung vorzunehmen. Aber Kant würde sagen, ein Recht, das gegen die Moral verstößt, ist kein tragfähiges Recht. Und wenn wir dann noch weiter schauen, dann sehen wir, dass diese Gesetze, die oft gegen die Moral verstoßen, von den Bürgern nicht eingehalten werden, außer wenn sie vom Staat kontrolliert werden. Also hier merken wir, wie die verschiedenen Fundamente der Demokratie, nämlich das Recht, die Moral und die Tugend, missachtet werden und dass hier die Freiheit zu einer willkürlichen Freiheit führt, die schließlich zur Anarchie führt, zur Auflösung der gesamten Ordnung. Hier können wir bei Kant unheimlich viel lernen. Kant sagt uns, dass die Freiheit nur dann funktioniert, wenn sie vom Gesetz geregelt wird, wenn das Gesetz in der Moral verankert ist und wenn die Bürger aus innerer Tugend heraus diese Dinge tun. Wenn das nicht der Fall ist, dann kann die Demokratie nicht funktionieren. Also das müsste man heute wirklich jedem Bürger einmal klar machen. Die Demokratie erfordert das Gesetz, das Recht. Das Recht muss in der Moral verankert sein. Und die Bürger müssen sich um Tugend bemühen, sonst ist Demokratie auf die Dauer nicht zu verwirklichen. Die Demokratie wird dann durch eine willkürliche Freiheit, die nicht mehr an diese Fundamente gebunden ist, zur Anarchie, zur Narrenfreiheit und führt zur Dekadenz und zur Auflösung der Gesellschaft. Hier haben wir also bei Kant eine Lektion über das, was Demokratie ist, die in ihrer Qualität nicht zu überbieten ist. Kant hat hier das Wesen, das innere Wesen der Demokratie auf den Punkt gebracht. Und wir sollten diesem großen Lehrmeister, sollten wir einmal unser Gehör schenken. Und da sollten wir einmal darüber nachdenken. Jetzt geht dann Kant auch noch der Frage nach, was denn das Recht ist. In der Metaphysik der Sitten spricht Kant von den verschiedenen Formen des Rechts. Er unterscheidet dabei das private und das öffentliche Recht. Das private Recht, sagt Kant, regelt die Beziehungen und die Verträge zwischen Privatpersonen. Das öffentliche Recht hingegen regelt die Rechte und Pflichten der Bürger und des Staates. Also hier werden zwei Dinge unterschieden. Das private Recht, Beziehungen und Verträge zwischen Privatpersonen. Das öffentliche Recht, Rechte und Pflichten zwischen Bürger und Staat. Dann sagt Kant, das grundlegende Gesetz des öffentlichen Rechtes ist die Verfassung. Und die Verfassung sieht die Gewaltenteilung im Staat vor. Hier hat Kant also keine grundlegend neuen Dinge gesagt. Diese Dinge hat man bereits vor ihm entwickelt. Aber Kant nimmt diese Gedanken auf, dass er sagt, die Verfassung regelt also das öffentliche Leben und die Beziehung zwischen den Bürgern und dem Staat. Und er übernimmt auch die Gewaltenteilung, die bereits bei Locke und Montesquieu angesprochen worden war. Kant fordert dann auch ein Völkerrecht, das die Beziehungen unter den Völkern und Staaten regeln soll. Auch das ist ein Gedanke, der schon früher ausgesprochen worden war. Schon bei Thomas von Aquin findet man solche Gedanken, aber dann bei Hugo Grotius und anderen Denkern der Renaissance. Was jetzt aber neu ist, ist die Idee eines Völkerbundes. Kant denkt bereits an einen Völkerbund, der aber nur föderativen Charakter haben sollte. Wir wissen ja, dass nach dem Ersten Weltkrieg ein sogenannter Völkerbund gegründet worden ist, der sozusagen versucht hat, das Leben zwischen den Völkern zu regeln. Das war so eine Art Vorläuferinstitution der heutigen UNO. Kant hat also diese Idee bereits entwickelt, dass es notwendig wäre, einen Völkerbund zu gründen, aber der sollte nicht in einem einzigen Staat bestehen, sondern einen föderativen Charakter haben. Das heißt also, es sollte sich um einen Bund von Völkern handeln und nicht um einen Superstaat, der gewissermaßen alle diese Völker schluckt. Und hier hat Kant also sehr weise gedacht. Er hat damit auf der einen Seite die Eigenständigkeit der Völker gewahrt und auf der anderen Seite doch an ein Bündnis der Völker gedacht. Es ist ja auch das immer ein sehr schwieriges Unternehmen, weil es braucht in der Politik immer eine gewisse Eigenständigkeit der kleineren Einheiten und auf der anderen Seite auch wieder das Bündnis zwischen den verschiedenen Einheiten. Kant wollte also nicht einen Weltstaat, sondern einen Völkerbund. Und man hat ja dann versucht, das zu verwirklichen, aber wie wir aus der Geschichte wissen, ist dieser Völkerbund dann durch die Diktaturen im 20. Jahrhundert hinweg gefegt worden. Er hatte nicht die Kraft und auch nicht die Macht, diese Entwicklungen zu verhindern. Und dann hat Kant damals schon im 18. Jahrhundert von der Einführung eines Weltbürgerrechts gesprochen, durch welches der Aufenthalt von Bürgern in fremden Ländern geregelt werden sollte. Es war ja so, dass die Aufklärung international gedacht hat und dass die Aufklärung schon sich sozusagen einen Weltbürger vorstellen konnte. Und dieser Weltbürger sollte sich auch in anderen Ländern bewegen können, und zwar aufgrund eines weltbürgerlichen Rechtes. Also aufgrund dieses internationalen Rechtes, würde man heute sagen, oder kosmopolitischen Rechtes, sollte dieser Bürger in einem anderen Land geschützt sein, ganz bestimmte Rechte haben, aber gleichzeitig war er auch verpflichtet, gewisse Gesetze einzuhalten. Also man könnte fast sagen, Kant war der Vorläufer von einem globalen weltbürgerlichen Recht. Und das ist schon bemerkenswert. Also Kant war auf der einen Seite sicherlich ein Mann, der sich also auch seinem eigenen Staat verpflichtet wusste, aber gleichzeitig hat er bereits in globalen Dimensionen gedacht. Der Gedanke an einen Völkerbund und der Gedanke an ein weltbürgerliches Recht, der wurde also wahrscheinlich erstmals von ihm ausgesprochen. Und schließlich hat dann Kant auch noch sich Gedanken gemacht über den Frieden. Und da hat er ein eigenes kleines Werk geschrieben, das den Titel trägt Zum ewigen Frieden. Und dieses Werk ist auch heute noch sehr, sehr lesenswert. Es ist ein kleines Büchlein, in dem er verschiedene Thesen aufstellt, die zur Sicherung des Friedens beitragen sollten. Der Friede zwischen den Staaten erfordert nach Kant folgende Voraussetzungen: ehrliche Friedensschlüsse, kein Erwerb von Staaten durch Erbung, Tausch, Kauf und Schenkung. Die Abschaffung stehender Heere. Keine Staatsschulden gegenüber dem Ausland. Keine Einmischung in die Politik anderer Länder. Kein totaler Krieg. Die eigentliche Grundlage jedes Friedens ist nach Kant die Achtung vor dem Recht. Wenn wir uns das ein bisschen mal anschauen, dann beginnen wir auch hier nachdenklich zu werden. Kant spricht zunächst von ehrlichen Friedensschlüssen. Wenn man zum Beispiel an die Friedensschlüsse nach dem Ersten Weltkrieg denkt, bei denen man versucht hat, die besiegten Länder zu demütigen und zu schwächen und damit die Voraussetzungen geschaffen hat für den Zweiten Weltkrieg, dann verstehen wir die Tragweite dieser Aussage. Hier spricht Kant von ehrlichen Friedensschlüssen. Es darf nicht so sein, dass der Friede ein Diktat wird, der Sieger gegenüber dem Besiegten, weil man nämlich dadurch die Voraussetzungen schafft für einen Revanchismus, dass also sich das besiegte Volk sagt, bei nächster Gelegenheit werden wir den Spieß umdrehen. Also ehrliche Friedensschlüsse. Dann kein Erwerb von Staaten durch Erbung, Tausch, Kauf und Schenkung. Was hat das damals bedeutet? Damals waren ja die Länder oft von Dynastien, von Herrscherfamilien regiert. Und da ist es dann häufig durch Heiraten und internationale Erbschaften dazu gekommen, dass oft Länder buchstäblich zwischen diesen großen Dynastien hin und her geschoben wurden. Und das hat dann oft böses Blut geschaffen. Dann verlangt Kant auch die Abschaffung stehender Heere. Wenn man sich vorstellt, dass Ludwig XIV., der absolutistische Monarch von Frankreich, ein Heer von 300.000 Soldaten hatte, die ständig unter Waffen standen, dann kann man sich vorstellen, dass sich eine solche Einrichtung nur dann lohnt, wenn sie ab und zu auch Kriege führt. Wozu soll ich 300.000 Mann bezahlen und die ganzen Kasernen einrichten und, wenn diese Investition nicht sozusagen sich in einem Krieg irgendwann mal auszahlt und lohnt? Und deswegen sagt hier Kant, die Abschaffung stehender Heere. Weil wenn ich stehende Heere habe, dann muss ich schon aus ökonomischen Gründen irgendwann einmal einen Krieg führen. Dann keine Staatsschulden gegenüber dem Ausland. Staatsschulden können ein Grund für Kriege sein, dass das Ausland sagt, diese Schulden holen wir uns jetzt zurück. Oder ein Staat wird durch die Schulden erpressbar. Keine Einmischung in die Politik anderer Länder. Auch da denkt Kant wahrscheinlich an Ludwig XIV., der in ganz Europa ständig sich in die Politik anderer Länder eingemischt hat und dadurch ständig Kriege heraufbeschworen hat. Hier sieht also Kant ganz klar den absolutistischen Herrscher vor sich, der nicht auf das Allgemeinwohl schaut, sondern auf seine eigenen Interessen. Und das hat ja nicht nur für Ludwig XIV. Von Frankreich gegolten, sondern auch für andere Staaten. Und er spricht dann schließlich auch, dass es keinen totalen Krieg geben darf. Der totale Krieg, wo sich nicht nur Heere bekämpfen, sondern Völker vernichten, dass zum Schluss auch die Zivilbevölkerung vernichtet wird. Und in dem Moment, wo es einen totalen Krieg gibt, gibt es auch wahrscheinlich kaum eine Möglichkeit, einen Frieden zu schließen. Wenn Kant gesehen hätte, was im 20. Jahrhundert passiert ist, wo man dann tatsächlich einen totalen Krieg geführt hat, wo man die Zivilbevölkerung auch in die Vernichtung einbezogen hat, wo man Städte bombardiert hat, wo die gesamte Wirtschaft vernichtet wurde, alle diese Dinge die konnte sich Kant noch nicht vorstellen, weil das sein Vorstellungsvermögen wahrscheinlich überschritten hätte. Aber Kant hat gesehen, dass ein totaler Krieg das Ende der Zivilisation und der Politik bedeutet. Auch hier werden wir bei Kant unheimlich nachdenklich. Also diese Grundsätze für den Frieden, ehrliche Friedensschlüsse, kein Erwerb von Staaten durch Erbung, Tausch, Kauf und Schenkung, die Abschaffung stehender Heere, keine Staatsschulden gegenüber dem Ausland, keine Einmischung in die Politik anderer Länder, kein totaler Krieg und einen Frieden auf der Grundlage des Rechtes, das von allen geachtet wird. Zusammenfassend können wir sagen, dass Kant sich mit allen grundlegenden Fragen der Politik befasst hat und sehr wertvolle Gedanken über die Gesellschaft und die Politik entwickelt hat. Aber von besonderer Bedeutung sind seine Überlegungen über die Fundamente der Demokratie. Freiheit auf der Grundlage des Rechtes, das Recht verankert in der Moral und alles getragen von der Tugend. Und dann schließlich diese Gedanken über den Frieden, welche Voraussetzungen da gegeben sein müssen. Und dieser Friede, den hier Kant vorstellt, das ist ein Präventivfriede. Also hier baut er vor. Das muss man tun, damit es nicht zum Krieg kommt, damit der Friede gewährleistet sein kann. Und dieses Büchlein zum ewigen Frieden von Kant, das wird auch in der heutigen Zeit von vielen Menschen gelesen. Und da wird man nachdenklich und da kann man auch sehr viel daraus lernen. Wir wollen uns zum Schluss noch einem weiteren sehr bedeutenden Denker zuwenden, nämlich Johann Gottlieb Fichte. Fichte wurde 1762 in Ramenau in der Oberlausitz östlich von Dresden geboren. Er besuchte die Schulpforte, eine der berühmtesten Schulen von Deutschland, und studierte in Jena und Leipzig. Dann wirkte er einige Jahre lang als Hauslehrer in Zürich. Im Anschluss daran wurde Fichte Professor in Jena. Später zog Fichte nach Berlin. Während der Besetzung Preußens durch die napoleonischen Truppen hielt Fichte im Jahr 1808 die berühmten Reden an die deutsche Nation. 1810 wurde Fichte an die Berliner Universität berufen, an der er mit Humboldt, Schelling, Schleiermacher und anderen großen Geistern wirkte. Fichte starb 1814. Fichte hat sich zunächst um eine sittliche Rechtsordnung bemüht. Nach Fichte muss die Rechtsordnung des Staates an die Grundsätze einer zeitlos gültigen Sittlichkeit gebunden sein. Hier trifft sich also Fichte völlig mit Kant. Auch Fichte sagt, die Rechtsordnung des Staates muss an eine zeitlos gültige Sittlichkeit gebunden sein. Er sagt dann weiters, dass die Gesetze des Staates durch die Zustimmung der Bürger legitimiert werden müssen. Also es kann nicht der Staat ein Gesetz willkürlich beschließen, sondern er muss von Seiten der Bürger die Zustimmung einholen. Hier sehen wir einen Gedanken von Rousseau. Also die Gesetze bedürfen der Zustimmung der Bürger. Die Bürger, fährt dann Fichte fort, sind allerdings verpflichtet, der von ihnen beschlossenen Rechtsordnung auch Gehorsam zu leisten. Also gehen wir nochmal auf den Anfang zurück. Fichte sagt, am Beginn eines Staates braucht es eine sittliche Rechtsordnung. Die Rechtsordnung ist an das Sittengesetz gebunden. Die Gesetze bedürfen der Zustimmung durch die Bürger. Die Bürger aber sind dann ihrerseits verpflichtet, den Gesetzen, denen sie zugestimmt haben, auch zu gehorchen. Ein zweiter Schwerpunkt, und der ist nun sehr bemerkenswert, ist das Verständnis der Freiheit. Fichte hat sich viele Gedanken über die Freiheit gemacht. Und er ist nun zu der Überzeugung gelangt, dass der Staat die Aufgabe hat, die Freiheit des Einzelnen zu garantieren. Und hier müssen wir auf eine Entwicklung hinweisen, die es uns ermöglicht, dieses neue Freiheitsverständnis zu verstehen. Wir erinnern uns, dass John Locke, der englische Philosoph und der Vater des Liberalismus, gesagt hat, der Mensch ist ein freies Wesen und der Staat muss diese Rechte des Einzelnen schützen. Er darf sich nicht einmischen in das Leben des Einzelnen. Fichte hat inzwischen Folgendes erfahren, dass dieses liberale Freiheitsverständnis dazu geführt hat, dass die Stärkeren die Schwächeren unterwerfen. Der liberale Staat fördert die Freiheit, aber diese Freiheit wird dann von vielen Menschen ausgenutzt zur Unterwerfung der schwächeren Menschen. Und auch in der Wirtschaft ist es dazu gekommen, dass die liberale Wirtschaft, die nicht vom Staat kontrolliert wurde, oft dazu geführt hat, dass viele schwächere Menschen von dieser liberalen Wirtschaft ausgebeutet wurden. Und Fichte hat das gesehen. Und nun sagt er, nach diesen Erfahrungen, diesen negativen Erfahrungen des liberalen Staates, oder sagen wir besser dieser negativen Begleiterscheinungen des liberalen Staates, dass der Staat eingreifen muss. Der Staat darf sich nicht zurückziehen. Der Staat muss viel mehr eingreifen, um die Freiheit des Menschen zu sichern. Und zwar vor allem auch die Freiheit der Schwächeren. Hier sind wir also in der Entwicklung schon wieder ein gutes Stück vorangekommen. Diese liberale Freiheit von Locke, die zunächst ja zu einer unglaublichen Befreiung geführt hat vom Absolutismus, hat nun ihre Schattenseiten gezeigt. Weil nämlich die Stärkeren diese Freiheit nützen, um die Schwächeren zu unterdrücken. Und in der Wirtschaft kommt es dazu, dass die liberalen Kräfte die Schwächeren ausbeuten. Und jetzt sagt Fichte, nur der Staat kann die Rechte der einzelnen Bürger gegen die Übergriffe der Reichen und Mächtigen schützen. Diese Vorstellung Fichtes richtet sich gegen den Liberalismus, der den Staat weitgehend abgeschafft hat, der sogenannte Nachtwächterstaat. Das war ein Staat, der nur mehr Nachtwächter angestellt hat, damit sie die Bürger, wenn sie am Abend vielleicht so ein bisschen angeheitert waren, vom Gasthaus wieder nach Hause begleitet haben. Aber sonst sollte sich der Staat nach Möglichkeit ferne halten, also den Nachtwächter, den darf er noch stellen. Aber sonst bitte, lieber Staat, halt dich raus. Und deswegen hat man diesen liberalen Staat dann auch etwas spöttisch den Nachtwächterstaat genannt. Also Fichte wendet sich jetzt gegen diesen Nachtwächterstaat, weil nämlich dieser liberale Staat die Bürger, die Schwächeren nicht schützt, und zwar gegen die Ausbeutung. Er wendet sich nicht gegen die Ausbeutung der Schwächeren durch die unkontrollierten Stärkeren. Hier haben wir eine Entwicklung, die dazu führt, dass das Freiheitsverständnis neu überdacht werden muss. Das liberale Freiheitsverständnis, das sich gegen den Absolutismus gewendet hat, zeigt nun selber gewisse Schwachstellen. Der Liberalismus führt zur Ausbeutung und Unterdrückung der Schwächeren. Und jetzt fordert Fichte, dass der Staat seine Verpflichtungen übernimmt. Der Staat soll sich einmischen, der Staat soll sich einsetzen für den Schwächeren. Und hier beginnt nun eine völlig neue politische Entwicklung, aber über die können wir erst bei unserer nächsten Sendung dann sprechen. Heute wollen wir noch zum Abschluss ein kleines Gebet miteinander sprechen, um dann diese Sendung zu beenden. Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. O Gott, wir bitten dich, zeige du uns den Weg in der Demokratie. Zeige du uns, dass diese Demokratie nur dann funktionieren kann, wenn sie auf dem Recht aufgebaut ist, wenn sie deine sittlichen Gesetze respektiert und wenn sie in deinem Sinne tugendhaft lebt. Schenke du uns die Freiheit, die wir alle wünschen, aber gib uns auch die Verantwortung und die Tugend und die Gnade, die wir brauchen, damit eine freie und gerechte Gesellschaft entstehen kann. Amen. Liebe Hörerinnen und Hörer, ich grüße Sie alle sehr herzlich und wünsche Ihnen alles Gute und freue mich schon auf die nächste Sendung.
Liebe Zuhörer und Zuhörerinnen, vielen Dank, dass Sie unser CD- und Podcast-Angebot in Anspruch nehmen. Wir freuen uns, dass unsere Sendungen auf diese Weise Verbreitung finden. Dieser Dienst ist für Sie kostenlos. Allerdings bedeutet er für uns einen nicht unerheblichen Aufwand. Deshalb sind wir für jede Spende dankbar. In Deutschland können Sie diese bei der Ligabank Regensburg überweisen auf das Konto 7615515. Ich wiederhole, 7615515, Bankleitzahl 750 903 00, 750 903 00. Alle Bankverbindungen können Sie über unsere Homepage horeb.org unter dem Menüpunkt Spenden einsehen. Dort besteht auch die Möglichkeit, online zu spenden, natürlich nach den neuesten Sicherheitsstandards. Sie können diese Informationen auch bei unserem Hörerservice unter 0700 7525 7525 erfragen. 0700 7525 7525. Von Montag bis Freitag zwischen 9 und 12 und 13 bis 16 Uhr. Vergelt's Gott für Ihre Unterstützung.